Guten Morgen miteinander. Sehnt ihr euch manchmal nach mehr Gelassenheit und Ruhe? Einfach sein dürfen und nicht immer die Erwartungen der anderen erfüllen, sondern einfach mal nur sein. Sehnt ihr euch manchmal danach, nach innerer Ruhe? Und damit meine ich jetzt nicht so in der Hängematte liegen und nichts tun, sondern mehr so das innere Ruhen, das Geborgen und das Gehaltensein. Sehnt ihr euch manchmal danach, nicht per WhatsApp durch die Gegend gescheucht zu werden und Erwartungen der anderen möglichst schnell erfüllen und du kommst irgendwie gar nicht mehr hinterher, sondern wirklich vertrauensvoll und ruhig gute Entscheidungen zu treffen? Heute Morgen geht es um ein Rezept für mehr Gelassenheit und Ruhe. Wir starten ja in die neue Predigtserie und die neue Predigtserie, die heißt Wenn Gott auftaucht. Und ich habe eine richtige Perle im Alten Testament gefunden, eine wunderbare Geschichte, in der Gott auftaucht, in der etwas eher Unvorhergesehenes passiert und die uns hilft, mehr Gelassenheit und mehr Ruhe zu lernen. Die Geschichte hat dann sogar noch mit Musik zu tun und das ist natürlich dann nochmal interessanter für mich. Und ganz spannend finde ich, die Geschichte endet mit dem Satz: Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Also der Schluss von der Geschichte, da haben wir richtige Gelassenheit und Ruhe. Und ich möchte euch in die Geschichte mit reinnehmen, weil ich wünsche mir, dass wir alle viel mehr in Frieden und mit Gelassenheit und mit guten, überlegten Entscheidungen nach vorne gehen. Damit ihr die Geschichte gut reinfindet, habe ich euch was vorbereitet für die geschichtliche Situation, in der ihr die Geschichte findet. Also das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, ist dann nach Kanaan eingezogen. Wir haben die Posaunen, Jericho ist gefallen, das Land ist erobert. Dann haben wir die ersten Könige, Saul, David und Salomo. Und Salomo hat eine sehr unweise Entscheidung getroffen. Und nach dieser Entscheidung ist das Reich in zwei Gruppen zerbrochen. Wir haben einmal das Reich Juda, das in Jerusalem die Hauptstadt hat, die dann später in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Und wir haben die 10 Stämme Israels, die in Samaria eher im Norden gelebt haben. Und beide wurden von verschiedenen Königen regiert in dieser Zeit. Auch Israel wurde später dann in die Gefangenschaft geführt. Und um einen dieser Könige geht's, und zwar um Josaphat. Josaphat ist einer der Könige des Stammes Juda und die Geschichte, die beginnt mit einer wahren Hiobsbotschaft. Und solche Hiobsbotschaften, ich weiß nicht, ob du so Hiobsbotschaften bei dir kennst, wo auf einmal was Außergewöhnliches passiert und wo es dir den Schweiß auf die Hände treibt und wo das Adrenalin steigt und so, das hat Josaphat dort erlebt. Ich lese euch die ersten Verse aus der Geschichte. Da heißt es: Die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Meoniter erklärten Josaphat den Krieg. Ein Bote kam und meldete dem König: Ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in Hasason Tamar angelangt. Und Hasason Tamar war ein anderer Name für Engedi. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Ihr seht hier eine Karte mit den verschiedenen Gebieten. Ihr seht hier die Ammoniter und die Moabiter und die Edomiter. Also diese ganzen Völker haben sich zusammengetan, sind gegen Jerusalem gezogen und sie sind schon auf der Seite hier drüben bei Engedi, also schon auf der Westseite des Toten Meeres gekommen. Und das hat natürlich Josaphat beängstigt. Wenn wir solche Hiobsbotschaften bekommen, wenn Angst sich breit macht, dann reagiert unser Körper manchmal richtig reflexartig. Ihr habt hier ein Bild, wenn ich so einen Hund sehe, und da bin ich absolut kein Held, dann stellen sich bei mir wirklich, und das ist wirklich so, die Nackenhaare. Und meine Eltern haben früher schon immer gesagt, ja, du darfst dem Hund nicht zeigen, wenn du Angst hast, der merkt das dann und so. Aber hier, guck dir sowas an. Also wie willst du da deinen Reflex, nasse Hände, zittern, vielleicht gestellte Nackenhaare, wie willst du das verheimlichen? Oder zum Beispiel beim Klavierspielen ist mir öfters so gegangen, das ist ein ganz altes Bild in den frühen Zeiten von Gospel News, kennen vielleicht die Musiker bei uns auch. Du bist am Vorspielen und auf einmal zittern die Finger so, ich kann mich an Situationen erinnern, da triffst fast nicht die Tasten, weil du so zitterst. Oder die Hände werden auf einmal nass und du rutschst auf den Tasten entlang. Das sind so Reflexe, die passieren, wenn Angst und solche Hiobsbotschaften auftauchen. Jetzt meint man ja in der Regel, gegen Reflexe, da kann man nichts machen, das passiert einfach so. Aber das ist eigentlich nicht so, sondern du kannst Reflexe auch trainieren. Zum Beispiel gibt es ja ein Fahrsicherheitstrainings, wo du ganz bewusst lernst, wenn zum Beispiel Glatteis ist, dann darfst du einfach nicht voll auf die Bremse hauen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel die Fahrer von den Cars bei Surprise-Reisen, bei denen ich früher mal gearbeitet habe, die mussten jedes Jahr Sicherheitstraining absolvieren. Und da wurde denen beigebracht, wenn du eine Vollbremsung machst mit einem großen Car und ABS und du haust auf die Bremse, ja nicht von der Bremse, bevor der Car nicht wirklich steht. Oder wenn ein Hase irgendwie über die Straße läuft, einfach draufhalten. Da darfst du nicht ausweichen oder irgendwie etwas machen. Und du musst das trainieren. Und das Interessante ist, diese Reflexe, die kann man wirklich trainieren. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, das in der Erziehungswissenschaft oft verwendet wird, wenn es um klassische Konditionierung geht. Da wird erklärt, wie man Reflexe lernen kann. Schaut euch das Video mal an.
Ein Experiment mit diesem Hund veränderte 1905 die Welt. Sein Herrchen, der Mediziner Iwan Petrovich Pavlov, gab ihm zu fressen und läutete gleichzeitig ein Glöckchen. Nachdem Pavlov dies mehrere Male wiederholt hatte, läutete er nur noch das Glöckchen. Ohne Fressen. Und trotzdem begann der Hund, Speichel zu bilden. Der Pavlovsche Reflex.
Und genau so einen Reflex hatte sich Josaphat auch angewöhnt. Wir lesen direkt nach der Hiobsbotschaft Folgendes. Da heißt es, da geht es um Josaphat, er wandte sich an den Herrn um Hilfe. Da ist gar keine andere Geschichte irgendwo zwischendrin, sondern da wird direkt, wendet er sich an den Herrn. Also quasi wie so einen Reflex. Da ist eine Gefahr und dann wende ich mich an den Herrn um Hilfe. Er weiß, wenn ich nicht mehr weiterkomme, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann wende ich mich an meinen großen Gott, weil der weiß, wie es geht. Wie hat Josaphat diesen Reflex ausgebildet? Er hat schon eine ganze Geschichte mit Gott hinter sich, in der er bestimmte Praktiken einfach gelernt hatte. Wir lesen von ihm zum Beispiel, dass er ein gottesfürchtiger König war, dass er tat, was Gott gefiel, also schon lange vorher. Er hat zum Beispiel die Rechtsprechung in Israel neu geregelt, hat im Prinzip Gottes Prinzipien umgesetzt. Er hat zum Beispiel das Volk unterrichten lassen. Und mit dieser Vorgeschichte hat er gezeigt und gelernt, wenn es brenzlig wird, dann wende ich mich an Gott. Und dann ist wichtig, nicht ich, sondern er hat es im Griff. Ich möchte dich fragen, wie sieht das bei dir aus? Hast du auch schon solche wichtigen Reflexe mit Gott gelernt? Baust du an deinem Fundament des Glaubens? Bildest du Gewohnheiten aus, die dir dann helfen, wenn es wirklich eng wird und wenn man sehr schnell, fast reflexartig entscheiden muss? Josaphat hatte noch einen zweiten Reflex, und zwar lesen wir als nächstes, und er rief ganz Juda zum Fasten auf. Also ermutigt das Volk, jetzt legt alles andere weg. Jetzt ist das nicht mehr wichtig, jetzt konzentriert euch voll und ganz auf Gott. Und wenn wir fasten, dann passiert meistens das, dass unsere Sinne noch weiter sensibilisiert werden für das Reden Gottes und ich mich noch mehr auf ihn fokussiere. Das heißt, wenn du Gelassenheit und wenn du Ruhe lernen willst, dann ist es wirklich wichtig, dich ganz auf Gott zu fokussieren und alles wegzutun, was stören könnte. Weg von dir zu schauen und hin auf ihn zu schauen. Wichtig ist in solchen Situationen, dass du sagst, nicht ich, sondern er. Und spannend ist, was jetzt als nächstes passiert. Und zwar lesen wir jetzt, aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Und ich finde, das ist auch wieder etwas ganz Spannendes. Also wir lesen nichts davon, dass Josaphat ausrufen ließ, jetzt kommt alle an den Tempel, sondern das ist auch wie ein Reflex, das passiert ganz automatisch. Und ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass das Volk gelernt hat, wenn es brenzlig wird, dann kommen wir zu Gott. Und da kommen alle. Da kommen Frauen, da kommen Männer, da kommen Kinder, da kommen Alte und treffen sich an dem Punkt am Tempel Gottes und suchen dort Hilfe. Und das ist auch genau der Grund, warum wir zum Beispiel in der Krishona Frauenfeld gesagt haben, wir wollen jetzt in dieser ganz besonderen Zeit, in dieser Herausforderung, uns bewusst Zeit nehmen, um zu beten. Deshalb findet jeden Mittwochabend um 20 Uhr eine Stunde lang einen Gebetsabend statt, wo wir über Zoom miteinander beten und wo auch manche zu Hause für sich alleine mit den Familien beten, aber wo wir uns als Gemeinde eins machen und beten. Weil wir wissen, wenn es brenzlig wird, dann wollen wir, wie damals das Volk, fast reflexartig reagieren und zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Josaphat hat schon in seinem dritten Regierungsjahr angeordnet, dass das Volk im Wort Gottes unterrichtet wird. Und ich glaube, das ist ein Resultat davon, dass das Volk bestimmte Grundprinzipien gelernt hat. Ich habe euch ein Zitat von Finney mitgebracht. Finney war ein Erweckungsprediger in den USA im 19. Jahrhundert und er hat Folgendes gesagt. Gebetsversammlungen sind der Gradmesser für das geistliche Leben in einer Gemeinde. Also wenn eine Gemeinde geistlich so weit ist und gelernt hat, wenn es brenzlig wird, dann gehe ich zu Gott, dann sieht man, das ist schon ein Stück Reife dieser Gemeinde. Und ich möchte noch ein zweites Zitat anfügen, das stammt jetzt aus 2. Knoblauch 5, Vers 17. Und zwar heißt das, wenn wir glauben, dass durch Gebet etwas geschieht, dann müssen wir logischerweise auch glauben, dass ohne Gebet nichts geschieht. Vielleicht hat den Satz auch schon mal vorher jemand gesagt, aber ich finde, der ist wirklich treffend. Und deshalb glaube ich, dass Gebet die richtige Antwort ist in solchen ganz besonders bedrohenden Lagen. Wenn wir lernen, nicht ich, sondern er. Und dann lesen wir von dem Gebet, das Josaphat spricht. Ich lese euch da einige Passagen draus vor. Da heißt es, Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Also Josaphat fängt nicht an mit irgendeinem Gejammer, was sie alles noch nicht können und was noch nicht läuft und so, sondern er fokussiert zuallererst mal auf Gott und auf seine Größe. Und das ist das, was wir ja in unserer Gemeinde auch mit den Anbetungszeiten immer wieder machen. Dass wir sagen, wir wollen ganz bewusst auch wegschauen von unseren Unfähigkeiten, von unseren Begrenzungen hin auf den, der alles im Griff hat. Deshalb hat in unseren Gottesdiensten nicht nur Predigtplatz, sondern deshalb wollen wir ganz bewusst miteinander anbeten und singen auch miteinander diese Anbetungslieder. Weiter geht das Gebet dann, er erinnert an die früheren Taten Gottes und er schreibt, hast du, unser Gott, nicht damals die Bewohner dieses Landes unsretwegen vertrieben? Hast nicht du es den Nachkommen deines Freundes Abraham für alle Zeit geschenkt? Sie haben sich hier niedergelassen. Sie haben dir einen Tempel gebaut und gesagt, wenn uns Unglück trifft, wenn Krieg und Pest und Hungersnot oder ein anderes Strafgericht über uns hereinbricht, dann wird Gott uns erhören. Wenn wir zu diesem Tempel kommen und hier zu ihm um Hilfe schreien, er wird uns retten, denn er wohnt in diesem Tempel. Also in unserem Leben werden wir Erfahrungen machen mit Gott. Und diese Erfahrungen, die werden uns ermutigen, weitere mutige Schritte zu gehen. Deshalb macht es auch Sinn, immer wieder mal zurückzuschauen und zu schauen, was war. Also die Dankbarkeit über das, was damals war, befeuert im Prinzip unseren Glauben und unser Vertrauen für die Zukunft. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn wir das tun, dann bewegt das das Herz Gottes. Davon werden wir jetzt gleich lesen. Also wenn wir selber sagen, nicht ich, sondern er. Und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was er getan hat. Jetzt lesen wir davon, wie Gott direkt antwortet. Und in dieser Predigtserie, wenn Gott auftaucht, ist das jetzt der Punkt, an der Gott auftaucht und zu dem Volk redet. Wir lesen, so spricht der Herr, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Sie werden von Zitz her den Berg heraufkommen. Am Ende des Tages, wo die Wüste Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem. Verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen. Der Herr wird euch beistehen. Wow, was für eine ermutigende Reaktion von Gott, wenn wir lesen, ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Ihr braucht nicht zu kämpfen. Oder wenn wir lesen, dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Und die Ermutigung, habt keine Angst, der Herr wird euch beistehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das dem Volk damals unglaublich gut getan hat. Und so kann man im Prinzip sagen, ein Rezept für mehr Gelassenheit und für mehr Ruhe ist im Prinzip zu sagen, nicht ich, sondern er wird handeln. Ich weiß, das klingt irgendwie sehr, vielleicht sehr platt, sehr einfach zu sagen, ja, nicht ich, sondern er. Ich kann mich gut daran erinnern, vor 25 Jahren habe ich die Arbeit mit Gospel News, einem Tourneeprojekt, das geleitet und da war wichtig, eine Vision zu entwickeln. Da war wichtig, Mitarbeiter mit reinzunehmen und da waren Zeitpläne und To-Do-Listen und Meilensteine und Controlling und alles wichtig. Natürlich, wir tun, was wir tun müssen, aber letztendlich muss ich sagen, wenn ich gelassen und in Ruhe und geerdet leben will, dann muss ich sagen, nicht ich, sondern er. Ich kann mich erinnern an einen Künstler damals, der hat einen Titel geschrieben, der hieß He'll Take Care of the Rest. Also do your best and he'll take care of the rest. Also mach du dein Bestes und dann vertrau, dass er den Rest macht. Genau darum geht es auch an dem Punkt. Nicht ich, sondern er wird handeln. Und jetzt geschieht was ganz Interessantes, was Überraschendes. Und endlich kommen die Musiker jetzt richtig ins Spiel. Und zwar lesen wir jetzt, da warf sich Josaphat nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner von Juda und Jerusalem warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. Die Leviten aus den Sippen Kehat und Korach standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie nur konnten. Ich finde das spannend. Die einen beugen sich demütig vor Gott und die Musiker, die stehen mutig auf. Also sich beugen und demütig sein ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist eher ein Zeichen des Anerkennens Gottes. Und in dem Moment, wo sie sich beugen, sind die Musiker sehr sensibel und stehen auf und fangen an, ein Lied anzustimmen. Also dann, wenn wir zugeben, wir können es nicht und uns beugen, dann entsteht daraus eine, würde ich schon fast sagen, geistliche Kühnheit, weil wir wissen, Gott ist derjenige, der wird es tun. Und die Musiker haben in der Stelle die Situation ganz genau erspürt und haben reagiert und haben das Volk von dem Demütigen auf dem Boden liegen hin in eine glaubensstarke, begeisterte Atmosphäre geführt, indem sie dann gesungen haben. Und wir lesen davon, wenn sie singen, verschiedene Übersetzungen führen das unterschiedlich aus. Die einen sagen mit überaus lauter Stimme, eine andere Übersetzung sagt mit lauter und mächtiger Stimme oder mit machtvollem Gesang, lesen wir an der Stelle. Also die Musiker, die haben das da echt gecheckt und haben das Volk in Klarheit und in eine Haltung des Glaubens geführt an der Stelle. Also wenn ich mich demütig vor Gott beuge und mich anerkenne, dass er es im Griff hat, dann erwächst daraus eine gewisse geistliche Kühnheit, die das Volk jetzt an den Tag legt. Wenn das Volk umsetzt, nicht ich, sondern er. Und jetzt kommen wir endlich zu den Bitten, die Josaphat jetzt in diesem Gebet auch ausspricht. Und ich will das jetzt gar nicht alles genau im Detail vorlesen. Er schließt im Prinzip damit, dass er sagt, vertraut dem Herrn und lasst uns miteinander vorwärts gehen. Am nächsten Morgen dann lesen wir davon, beim Aufbruch trat Josaphat vor sie hin und rief, hört ihr Männer von Juda und Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr standhalten können. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben. Also damit der Reflex im Prinzip eingegraben wird in das Gedächtnis, wiederholt er das an der Stelle nochmal. Und dann lesen wir, Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Ich weiß nicht, ob Josaphat damals so begeistert war von der Reaktion der Musiker am Vorabend, dass er sagt, okay, hey, die haben es echt drauf, die haben echt ein Gespür dafür, die stelle ich ganz vorne hin. Oder ob es vielleicht einfach gehorsam gegenüber Gott war und er ihm gezeigt hat, wir vertrauen jetzt ganz auf dich. Weil rein militärisch war das jetzt keine schlaue Idee, würde ich jetzt mal sagen, Musiker ganz nach vorne zu stellen. Musiker sind ja eher so die filigranen Geiger, die den Bogen führen, die am Klavier trillern, die lyrisch schöne Texte formulieren und so. Also das sind nicht die irgendwie die Haut drauf Typen mit dem Schild und dem Schwert und so. Die würde ich eigentlich nicht unbedingt gerade vorne hinstellen. Ich glaube, dass das ein Zeichen war, dass Josaphat sagt, ich vertraue drauf und ich stelle den Lobpreis ganz bewusst ganz nach vorne. Und dann lesen wir, als die Israeliten zu der Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken konnte, suchten sie das große Heer der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Was war geschehen? Wir lesen in dem Text davon, dass die Moabiter sich mit den Ammonitern zusammengetan haben und dann gesagt haben, komm, wir machen die Edomiter platt und haben das getan. Und anschließend sind dann noch die beiden Völker gegeneinander entbrannt und haben sich gegenseitig platt gemacht. Und das Volk kommt an die Stelle und sieht, es findet gar kein Kampf mehr statt, es ist alles schon passiert. Keiner der Israeliten musste überhaupt noch zur Waffe greifen. Es ist alles schon passiert. Und wir lesen dann, vor lauter Freude darüber, dass der Herr ihre Feinde besiegt hatte, kehrten die Männer von Juda und Jerusalem mit Josaphat an ihrer Spitze nach Hause zurück. Begleitet von der Musik der Harfen, Lauten und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und gingen zum Tempel des Herrn. Die Könige der Länder ringsumher bekamen große Angst vor der Macht Gottes, als sie hörten, wie der Herr selbst gegen Israels Feinde gekämpft hatte. Und dann taucht wieder dieser Satz auf, den wir schon ganz am Anfang gelesen haben. Von da an konnte Josaphat in Ruhe regieren, denn Gott schenkte Juda Frieden mit den Königreichen ringsumher. Wir lesen davon, dass Josaphat nachher noch 25 Jahre lang das Volk regiert hatte. Und ich finde, das ist ein absolutes Vorrecht, wenn man das Volk führen kann in dieser Ruhe, in diesem Frieden, wenn man aus dieser Konzentration heraus gute Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Das ist was Wunderbares. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass das Volk gelernt hat und er selber es praktiziert hat. Nicht ich, sondern er ist derjenige, der handelt. Und ich möchte Mut machen, wenn du ein Leben in Gelassenheit und in Ruhe leben willst, dann nimm diese Geschichte als Musterbeispiel, an der wir sehen. Am Anfang steht Angst und der erste Tipp dabei ist, lass dich nicht von Angst lähmen und entwickle gute Reflexe. Suche, wenn Angst da ist, mit Hilfe, suche Hilfe und Schutz im Gebet, tu dich mit den anderen zusammen, komm vor Gott und bring deine Sorgen zu ihm. Beginn mit Danken, danke Gott, noch bevor du sein Eingreifen erlebst. Und dann vertrau den Verheißungen Gottes. Und aus diesen Verheißungen Gottes handle gehorsam im Vertrauen auf seine Stärke. Mein letzter Tipp am Schluss, sag Gott nicht, wie groß deine Sorgen sind, sondern sag deinen Sorgen, wie groß dein